Bevor ich gleich den Predigttext vorlese, möchte ich euch noch kurz unseren heutigen Gastprediger Christian Nowatzki vorstellen. Christian war bis zum Sommer Pastor im Berlin-Projekt, einer Gemeinde, mit der wir auch freundschaftlich sehr verbunden sind. Und er ist außerdem auch persönlich mit unserem Pastor Alex befreundet. Und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns predigst. Der Predigttext kommt heute aus dem Psalm, nämlich der Psalm 63. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auf Seite 5 mitlesen. Ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden.
Schön, bei euch zu sein. Freue mich über die Gelegenheit, mal wieder zu predigen. Danke für die Einladung. Ich spreche zum Anfang der Predigt ein Gebet. Himmlischer Vater, danke dafür, dass wir heute Morgen diesen Psalm vor uns haben und dass wir da so eintauchen können in das Gebet von jemand anderem und erspüren können, was es heißt, an dich zu glauben. Und ich bitte dich, dass du uns dadurch auch für unseren Glauben und für unseren Weg mit dir was deutlich machst. Amen. Vielleicht habt ihr es schon mal erlebt, dass ihr einen Spaziergang durch eure Nachbarschaft gemacht habt und dann habt ihr irgendwo ein Möbelstück auf dem Gehweg entdeckt, was offensichtlich jemand dahingestellt hat, damit es jemand mitnehmen kann. Und wenn es dann so noch ein besonders guter Tag ist, dann ist es vielleicht nicht nur irgendein vergammelter Kram, den man da entdeckt, sondern es ist irgendwas, was einem tatsächlich gefällt, irgendein Gegenstand, den man gern haben würde. Und so ist es auch mir schon mehrmals gegangen, auch vor einiger Zeit, als ich so einen schwarzen Freischwingerstuhl bekommen habe, der bis heute an meinem Wohnzimmertisch steht. Und es ist so passiert, dass ich einen Freund zu Besuch hatte, der abends dann nach Hause kam und meinte, Christian, ich habe gerade da um die Ecke so und so einen Stuhl entdeckt, der sah ganz cool aus, geh mal und hol dir den mal. Und in dem Moment, wo er das so gesagt hat und den beschrieben hat, ist bei mir so ein Film innerlich losgegangen. Und ich hatte diesen Wunsch, okay, jetzt gehe ich raus und hole mir diesen Stuhl und sichere mir diesen Stuhl. Und habe ich dann auch schnell gemacht, habe den Stuhl gefunden, fand ich super, habe ihn meine Straße hochgeschleppt, in den Aufzug gestellt und sicher hinter meine Tür gebracht, in meine vier Wände. Und das war ein sehr gutes Gefühl, als er dann bei mir zu Hause in Sicherheit war. Und dieses Gefühl, sowas gesichert zu haben, also für sich etwas ganz fest ergriffen und eingeschlossen zu haben, in den eigenen vier Wänden sozusagen, das kann man auch, diesen Wunsch kann man auch im Zusammenhang mit dem Glauben natürlich haben. Ja, wie schön wäre das, wenn man Gott und die Verbindung mit ihm so richtig sicher hätte und so richtig verfügbar und greifbar. Diese besonderen Momente und Erfahrungen, die man manchmal mit dem Glauben hat, wenn die in den eigenen, buchstäblich oder bildlich gesprochen, in den eigenen vier Wänden wäre und jedes Mal, wenn ich sie einfach brauche, hole ich sie hervor. Aber gerade in den letzten Wochen hatte ich von Thomas Merton gelesen, dem bekannten katholischen Geistlichen und Mystiker des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, so funktioniert das einfach nicht mit unserer Verbindung mit Gott und mit dem Glauben. Diese Erfahrung, die wir mit Gütern machen, die können wir nicht so einfach eins zu eins auch auf die Angelegenheiten des Glaubens übertragen. Ganz konkret hat er Folgendes dazu geschrieben. Ich lese euch das mal vor. Das hatte ich jetzt nicht abgedruckt, deswegen müsst ihr einfach kurz zuhören. Er hat gesagt, Gott naht sich uns, indem er uns entschwindet. Gott naht sich uns, indem er uns entschwindet. Wir lernen ihn nie ganz kennen, wenn wir ihn uns als Beute vorstellen, die wir in das Gehege unserer eigenen Vorstellungen einzäumen können. sondern wir wissen mehr von ihm, wenn wir ihn losgelassen haben. Wir wissen mehr von Gott, wenn wir ihn losgelassen haben. Also wenn er nicht ja, so gesichert ist, wie ich diesen Stuhl bei mir gesichert habe, dann wissen wir mehr von ihm als zuvor. Und was Merton damit beschreibt, ist ein Glaube, der nicht besteht aus diesem Gefühl des sicheren Habens, sondern ein Glaube, der sich vielmehr als ein Gefühl des Suchens nach Gott darstellt. Den zu suchen, der uns immer wieder entschwindet, den zu suchen, den wir auch immer wieder loslassen müssen, weil wir ihn gar nicht als Beute haben können. Wenn Gott wirklich so ist, dass wir ihn nicht fast festhalten können, nicht hinter unsere Türen schleppen können, dann müssen wir ihn suchen. Dann ist Gott zu suchen automatisch Glauben. Dann ist das eine ganz entscheidende Art und Weise, wie Glaube funktioniert. Und wenn wir dann eben unseren Bibeltext von heute uns anschauen, dann merken wir, wow, Thomas Merton hatte anscheinend mit dieser Beobachtung sehr recht oder was getroffen, was Gläubige schon immer so empfunden haben. Denn hier haben wir eben dieses Gebet von David, also diesem großen Glaubensvorbild, der seine Erfahrung mit Gott so beschrieben hat, als eine große Suche nämlich. Gott, du bist mein Gott, nach dir suche ich, ist ja der erste Satz. Nicht Gott, du bist mein Gott, dich habe ich, sondern du bist mein Gott und ich suche dich. Und in Vers 2 und 3 sagt er es auch nochmal mit anderen starken Worten, die im Prinzip das Gleiche bedeuten. Nämlich er sagt, mich dürstet nach dir und ich schaue nach dir. Also ja, ganz klar diese Beschreibung seiner Glaubenserfahrung, Davids Glaubenserfahrung als eine Suche nach Gott. Und das kann uns deutlich machen, dass Gott zu suchen ein ganz wichtiger Teil der normalen Glaubenserfahrung ist. Ja, ein entscheidender Teil dessen, was es heißt, überhaupt zu glauben. Und zwar offensichtlich auch noch nach Jahren einer engen Verbindung mit Gott. Denn David war ja hier schon lange mit Gott unterwegs gewesen. Auf der Suche zu sein nach Gott, nicht ihn zu haben, nicht Gott und Erfahrung mit ihm einfach im Griff zu haben, wenn ich sie immer brauche. Nicht das ist normaler Glaube, sondern danach zu suchen ist normaler Glaube. Und ich möchte diesen gedanklichen Faden gleich mit euch weiterspinnen, mit diesem Suchen, aber vorher möchte ich euch kurz darauf aufmerksam machen, dass mit der Predigt heute auch eine neue Predigtserie bei euch beginnt und ich war eingeladen, sie zu starten, eben zu diesen Psalmen. Und das bedeutet, dass eine sehr praktische Serie darüber euch bevorsteht, was Glauben im Alltag bedeutet oder diese Tätigkeit in Anführungsstrichen des Glaubens. Ja, wenn ich das mache, was ist das eigentlich? Wie funktioniert oder was passiert da eigentlich? Denn diese Psalmen sind bekanntlich Gebete, die Leute aufgeschrieben haben, um sozusagen ihren Glauben zu dokumentieren. Ja, es sind kurze Texte, Gebete, die praktizierten Glauben dokumentieren, aufschreiben. Und daran können wir bis heute nachvollziehen, was schon damals, vor ja mehreren tausend Jahren, Glauben ausgemacht hat. Und genau dem möchte ich eben auch in dieser Predigt nachgehen. Was bedeutet zu glauben eigentlich ganz praktisch? Und es geht mir dabei nicht um die Folgen von Glauben, zum Beispiel bestimmte ethische, moralische Entscheidungen, die dann hinten rauskommen werden als Resultat, sondern meine Frage ist eher, was bedeutet die Erfahrung und Tätigkeit des Glaubens selbst, während ich das mache, während ich das erlebe, während ich glaube sozusagen in dem Moment? Wie kann man das beschreiben? Und dazu sagt dieses Gebet hier ganz viel, finde ich, nämlich als erstes, dass Glaube eine Suche ist, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Als zweites, dass Glauben aber auch bestimmte Aktionen sind. Dass Glauben eine Erfahrung der Nähe Gottes ist, steckt hier noch drinne. Und auch als viertes, dass Glaube eine Frage der Hoffnung ist. Und die Sachen möchte ich kurz mit euch durchgehen. Und ich glaube, die werden euch auch in der Seele, in dieser Serie immer wieder begegnen werden. Also nehmen wir nochmal den Faden auch mit der Suche. Und da habe ich eigentlich das Wichtigste schon gesagt, dass man einfach den Glauben so auch versteht. Zu glauben ist zu suchen. Wenn ich denke, dass zu glauben bedeutet, endlich zu haben, einfach schnell ja mit einem Kniff und einem Griff Gott anschalten zu können, dann bin ich nicht wirklich, glaube ich, am echten Glauben dran, zumindest nicht an einem Glauben, der auch 10, 20, 30, 40 Jahre durchhalten kann. Weil eins ist eben sicher, wie Merton und wie letztlich David uns das sagen, ein wirklich wichtiger Teil des Glaubens besteht darin, sich in dieser Haltung zu sehen und zu erleben und sich da wiederzufinden und dann nicht nervös zu werden, dass ich am Suchen, am Fühlen, am Vortasten bin. Ich finde es extrem wichtig, das über den Glauben zu wissen, dass das zur Realität und zur Tätigkeit des Glaubens dazugehört. Nicht etwas, was vor dem Glauben kommt, ich suche und dann glaube ich, nicht etwas, was nach dem Glauben kommt, wenn ich nicht mehr glauben kann, oder nur in Zwischenzeiten, sondern die Suche ist Glauben. Also das Suchen an sich ist ein Aspekt, eine Form, eine Tätigkeit des Glaubens. Und ich war überrascht, als ich das zum ersten Mal, schon vor einigen Jahren, aber ich bin immer wieder zu der Stelle zurückgekommen, auch bei Paulus selbst beobachtet hatte. Das hatte ich vorher nicht so gelesen, diese Stelle im Neuen Testament, von dem Apostel, der ja alles immer so sicher zu wissen scheint. Aber auch er schreibt ganz spannend in einer sehr persönlichen Passage in Philipper 3, Vers 12, Zitat, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei, aber ich jage ihm nach und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Also nicht, dass ich es schon habe. Ja, und dieses Nachjagen und Ausstrecken nach Gott, das ist eigentlich, sind nur andere Worte für dieses beharrliche Suchen, für diese Erfahrung des Glaubens. Glaube ist Suchen. Und deswegen, wenn du dich das nächste Mal in einer trockenen Suchphase findest, wo man, und ich kenne es auch von mir selbst, wo man durch Phasen geht, wo man nur so tastet und es wird frustrierend und man hat immer noch nichts zum Greifen, dann können wir uns erinnern, was ich da mache, das Tasten, das ist schon Glauben, das ist die richtige Aktivität, das gehört dazu. Wir wissen mehr von ihm, wenn wir ihn nicht einzäumen, wenn wir ihn losgelassen haben. Das Zweite, was hier in unserem Psalm über die Natur des Glaubens gesagt wird, ist, Glauben ist Aktion, Aktivität. Schaut euch das mal mit mir an in dem Psalm. David spricht von einigen Aktivitäten des Glaubens, Vers 3. Ich schaue nach dir im Heiligtum, Vers 5. Ich werde dich preisen und meine Hände heben, Vers 7. Wenn ich mich hinlege, dann denke ich über dich nach. Wenn ich mich hinlege, dann schlafe ich ein. Hier denkt jemand über Gott nach. Das sind alles Aktionen, die man erstmal bewusst machen muss, Aktivitäten. Da ist jemand wirklich dran, aktiv. Und das ist ein Gedanke, der für mich neu wichtig geworden ist, denn wir sind beim Berlin-Projekt, beim Projekt Kirche Friedrichshain offensichtlich Gemeinden, die Gnade predigen. Also das sagen wir auch immer wieder, die sehr stark gnadebasiert sind, anstatt leistungsbasiert. Wir betonen, dass Gott für uns da ist und uns liebt, egal was wir tun. Ja, auch wenn wir gar nichts mehr tun sogar. Selbst wenn wir das auf die Spitze treiben würden und wirklich konträr zu dem uns ständig bemühen würden, Dinge zu tun, die gut sind für die Welt, selbst dann wäre er da für uns und ist er da für uns und sieht immer noch Gutes und Liebenswertes in dir und in mir. Eine radikale Gnade, eine skandalöse Gnade, weil sie eben den Skandal in sich trägt, dass jemand so krass nicht leistungsbasiert agiert. Das passt nicht in unser Bauchgefühl, was wir oft natürlicherweise haben. Und das ist eine extrem wichtige Botschaft, gerade für Leistungsjunkies hier in Berlin. Und ich würde mich da einschließen und ihr euch vielleicht auch. Aber dieser Gedanke darf natürlich nicht dazu führen, dass wir denken, unsere Aktivität ist nicht mehr wichtig, ist nicht mehr bedeutungsvoll. Das gilt sowohl für den Glauben als auch für das Leben allgemein. Es ist ein Holzweg, wenn ich denke, dass aufgrund von Gottes Gnade es egal wäre, wie ich mein Leben gestalte, welche Entscheidungen ich treffe, welche grundlegenden Weichen ich stelle, ob ich, was weiß ich, das studiere oder diesem Ding nachgehe oder das in meiner Beziehung tue und entscheide oder nicht. Es ist nicht egal, sondern all diese Dinge, Aktivitäten sind wichtig und gut. Also es macht einen Unterschied, ob ich in diesen Bereichen auch aktiv bin. Gottes Gnade hilft uns, mit jedem Lebensgleis umzugehen, auf das wir uns bugsieren. Aber wir spielen eine große Rolle in der Wahl des jeweiligen Lebensgleises. Und deswegen aktiv zu sein, selbst zu handeln, zu entscheiden, gut zu handeln, gut zu entscheiden, ist wichtig für uns, für alle Lebensbereiche, für Familie, Freundschaft, Job, Gesundheit, auch den Glauben. Das ist einfach die Realität. Je älter man wird, desto mehr wird es, glaube ich, offensichtlich. Und dieser Psalm hier macht deutlich, auch Glauben, also auch diese Herzenstätigkeit des Glaubens bedeutet, aktiv zu sein. Zu glauben ist nicht nur eine Sache innerer Perspektiven, die auf einmal vom Himmel fallen und da blüht auf einmal was in mir auf, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Sondern zu glauben ist auch eine Reihe von Aktionen und Übungen. Und im Grunde ist jeder einzelne Psalm, den wir heute in der Bibel haben, ein Testament dafür, weil da hat ja jemand dann eben nicht nur ein Gebet in den Wind gesprochen, sondern jemand hat ein Stück Papier, also damals Papyrus oder was auch, also diese Hautfetzen genommen und hat darauf geschrieben und hat sein Gebet aufgeschrieben. Und allein das ist schon, allein dass wir diese Psalmen haben, ist ein Beleg dafür, dass das Glauben etwas zu tun hat, damit mich zu bewegen, aktiv zu sein mit Aktionen. Und hier ist es wieder wichtig, den feinen Unterschied im Blick zu haben. Ja, ich rede nicht davon, dass Glauben an Gott zu Aktionen führt. Tut er auch. Aber was ich hier meine ist, die Aktion ist schon Glauben selbst. Also zumindest, wenn ich das mit irgendwie einem offenen Herzen tue, dann ist die Aktivität, die ich mache, diese Glaubensübungen selbst, sind schon Teil des Glaubens, ein wichtiger Aspekt des Glaubens. Ich gebe euch ein Beispiel, was mir gerade in den letzten Tagen nochmal deutlich geworden ist. Diese Woche saß ich mit Freunden zusammen und wir haben bei einem Glas Wein über den Glauben gesprochen, was wir darunter verstehen, was uns Mühe macht, was uns aber auch bei Gott hält. Wir haben uns sehr ehrlich darüber ausgetauscht. Also wir haben über, das ist eine Aktivität, wir haben über den Glauben gesprochen. Aber das ist nur ein Teil von dem, was da passiert ist, weil es war nicht nur über den Glauben sprechen, so wie man über Fußball spricht oder über Musik machen oder so spricht, sondern es war zugleich auch Glauben praktizieren. Es war zugleich auch Glauben. Es war zugleich auch ein Glaubensmoment in sich selbst. Ja, und das fand ich irgendwie, das ist irgendwie der zweite wichtige Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen auf der Suche nach großartigen Innerlichkeiten. Auch dieser Aspekt spielt eine Rolle. Das in die Kirche kommen, mich hinsetzen mit Offenheit, das ist auch schon Glauben. Das Kerze anzünden, wenn ich nicht nur eine Kerze anzünde, sondern irgendwas damit verbinde, das ist auch schon ein Moment des Glaubens. Und diese Aktivitäten, diese erdige Sicht des Glaubens, die ist super, super wichtig. Und was ich so für mich daraus nehme und was, glaube ich, uns der Psalm auch empfiehlt, ist, den Glauben wieder mehr so praktisch und so handgreiflich auch zu definieren. Nicht immer nur auf diese Erfahrungen oder andere Dinge zu schauen, um ihn zu besprechen und zu verstehen, sondern auch auf diese ganz handgreiflichen Formen des Glaubens. Also der Glaube ist Suchen, der Glaube ist in Aktion sein rund um den Glauben. Das Dritte, was uns hier über den Glauben gesagt wird, was er ist, wie sich das darstellt, ist dann natürlich auch Gott zu erfahren. Anders gesagt, etwas mit Gott zu erleben, irgendwie seine Realität zu spüren, etwas von seiner Gegenwart zu erahnen. Eben so ein Gottesmoment zu haben, auch das ist jetzt natürlich ein wichtiger Teil davon, der dritte Teil davon. Ja, und das bedeutet letzten Endes, ja, Erlebnisse zu haben mit dem Übernatürlichen, also Sachen, die sich nicht so natürlich anfühlen, sondern die irgendwie nach Übernatürlichkeit riechen. Auch das ist ein wichtiger Aspekt der Herzenstätigkeit des Glaubens. Und ich finde, es gibt mindestens mal zwei verschiedene Kategorien solcher Gotteserlebnisse. Die eine ist, wenn man innerlich, emotional Erlebnisse mit Gott hat. Also wenn einem eine Wahrheit über Gott besonders berührt, wenn man einen besonderen Moment des Trostes oder der Liebe spürt, wenn man irgendwie ergriffen ist, ja, im Gebet oder in der Natur oder beim Abendmahl. Gibt es viele Varianten davon. Das ist so diese innerliche Seite von Gottes Momenten, Gottes Erfahrungen. In der Apostelgeschichte 2 gibt es eine Stelle, wo Petrus von einer großen Menschenmenge gepredigt hat und dann heißt es dort, das drang oder es schnitt ihnen mitten durchs Herz. Und das ist so Bibelsprache für das, was da passieren kann. In unserem Psalm hier gibt es diesen Satz, wo es heißt, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt. Ja, das ist auch so ein Versuch, in Worte zu fassen, wie so eine innerliche Gotteserfahrung passieren kann. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt. Eine Erfahrung des Sättigungs in meinem Gemüt. Das sind alles so Ausdrücke und Beschreibungen dieser ersten Kategorie, Gott so zu erfahren innerlich. Und dann gibt es aber auch noch diese zweite Kategorie, nämlich Gott äußerlich zu erfahren. Also dass irgendwas in meiner Umgebung passiert, in der greifbaren Welt, was ich als Wunder begreife, wo Gebete genau beantwortet werden, wo sich Entwicklungen ergeben, die einfach genau richtig sind, wie hingebaut und aus dieser Konversation mit Gott auch erwachsen. Also das würde ich als äußerliche Gotteserfahrung beschreiben. Und auch das gehört zum Glauben dazu. Die Frage ist, wie geht man damit um, wenn man sowas schon lange nicht mehr hatte? Weder innere Gotteserfahrung noch diese äußerlichen Dinge, wo man sein Wirken sieht. Wie geht man damit um, wenn dieser Aspekt des Glaubens, dieser Erfahrungsaspekt schon eine Weile fehlt? Und ich persönlich finde, dass das Wichtigste ist, dass wir dann nicht unsere innere Tür dafür verschließen, dass wir nicht aus Enttäuschung darüber vorschnell sagen, naja, dann scheint das eben bei mir nicht so zu passieren oder nicht mehr zu passieren. Sondern dass wir vielmehr diese Stelle in uns, die da angesprochen wird, dass wir die offen halten in unserem Inneren. Also diese Leerstelle der Sehnsucht empfänglich halten. Nicht aus Frust oder Enttäuschung verhärten, verschließen, sondern weiter bereit sind, bereit bleiben, überrascht zu werden. Ich finde, genau das ist auch das, was David hier macht, was uns dieser Psalm hier sagt. Denn in diesem Gebet sagt David ja ganz ehrlich und transparent, dass er diese Gotteserfahrung gerade nicht hat. Meine Seele dürstet, sagt er. Mein Fleisch schmachtet, ich suche. Also auch David hat diese Gotteserlebnisse in dieser Phase nicht, innerlich nicht, äußerlich nicht, er sitzt in der Wüste, nada. Aber offensichtlich, der ganze Psalm sagt uns, er bleibt offen dafür. Er erinnert sich an frühere Erfahrungen, wie es war, als er mal so gesättigt wurde. Das hätte er sonst gar nicht in Worte fassen können. Er schaut in die Zukunft, wie es sein wird, wenn er Gott wieder preist. Also da erhält diese Leerstelle bewusst verfügbar und empfänglich. Und dann kann auch wieder was passieren. Also ich glaube, das ist die beste Art und Weise, wie wir damit umgehen können, wenn wir wirkliche Gotteserfahrung gerade kaum als Teil unseres Glaubens erleben. Und zu diesem Thema gehört auch, dass wir uns das auch nochmal gemeinsam wirklich bewusst machen, dass wir trotzdem daran festhalten, unabhängig davon, wie wir das gerade erleben, als Gemeinschaft, ja, Gott zu erfahren, Gott zu erleben, gehört wirklich für uns zum Glauben dazu. Ja, die Art von Glauben, für die wir stehen, für die ihr steht als Projekt Kirche, für die das Berlin-Projekt steht, ist wirklich davon auszugehen, dass es in irgendeiner Form übernatürliche Erfahrungen mit Gott gibt. Dass das ein Teil dieser Aspekte des Glaubens ist, über die wir gerade heute sprechen. Dass es wirklich gibt. Und wir halten an diesem Bekenntnis sozusagen, an dieser Überzeugung fest, dass auch das auftauchen sollte. Auch als progressive, aufgeklärte Berliner im Zentrum dieser Stadt, auch mit akademischer Ausbildung, auch mit einem gehörigen Portion Professionalität und kritischer, skeptischer Herangehensweise an viele Themen. Zum Glauben gehört trotzdem irgendwie dieser Gotteserfahrungsaspekt dazu. Eigene individuelle Erlebnisse. Eine Gemeinde, eine Kirche ist nicht nur ein christlicher Philosophie- und Literaturclub, wo man sich an guten Gedanken erfreut. Ist es auch. Aber wir kommen nicht nur zusammen, um mit unseren Gedichtbänden, um uns dann die schönsten Formulierungen vorzutragen, uns dran zu freuen. Aspekte davon hat eine Kirche oder eine Sofagruppe bestimmt auch. Aber es ist mehr als das. Es ist das feste Vertrauen, dass man Gott heute erfahren kann, dass er lebendig ist, dass man mit ihm in Erlebnisse wirklich sammeln kann. Ich denke, im Endeffekt ist es für diesen Aspekt, diesen dritten Aspekt des Glaubens extrem wichtig, wie wir das einsortieren, welche Erwartungen wir an diesen Aspekt binden. Ja, wenn ich Gottes Erlebnisse, jetzt mal im Bild gesprochen, begreife wie einen Wasserhahn, wo also immer Wasser drauf ist, ich muss nur den Hahn aufmachen und schon ist es da, dann werde ich mit diesem Glaubensaspekt niemals zufrieden sein und letztlich immer vor eine Enttäuschungswand fahren. Ist doch interessant, habe ich mir so gedacht, beim Wasserhahn sind wir total darauf gepolt, dass ich nur dieses Ding hochmachen muss und schon kommt das Wasser raus. Und wenn es nicht kommt, bin ich sofort innerhalb der ersten wahrscheinlich 60 Sekunden verärgert sogar. Also ich ärgere mich darüber, was jetzt hier los ist oder wer da nicht aufgepasst hat oder so krass sind die Erwartungshaltungen, dass da was kommt. Aber gerade dadurch ist es kein passendes Bild für den Wind Gottes in unserem Leben, für den selbstbestimmten Gott, mit dem wir es zu tun haben, der sich zwar zeigen möchte, aber doch immer seiner eigenen Logik treu bleibt. Da brauchen wir ein anderes Bild als den Wasserhahn. Und für mich persönlich ist ein viel besseres Bild, was ich so über die Jahre immer wieder benutze, der Birdwatcher, ein Vogelbeobachter, ein Vogelfan. Ja, ich habe mal in einer Wohnung gewohnt in New York, wo man über den Hudson River gucken konnte und meine Vermieter waren absolute Vogelfans. Die hatten Bücher, wo alle Sorten drin standen, die hatten Ferngläser da liegen, das war ein großes Ding für die. Jemand, der besondere Vögel mag, der entwickelt eine interessante Art, sie zu spotten und nach ihnen zu schauen, die, glaube ich, ganz ähnlich ist für das, was wir in unserem Glauben mit Gotteserfahrungen erleben. Weil so ein Birdwatcher, so ein Vogelliebhaber, der ist nicht enttäuscht, wenn er mal keinen besonderen Vogel sieht. Oder wenn er eine ganze Saison lang auf eine bestimmte Art oder Sorte verzichten muss. Er weiß, dass das dazugehört. Stattdessen freut er sich über jeden Vogel, den er sieht. Und er weiß, dass zu der Natur dieser Leidenschaft dazugehört, dass man manchmal besondere Vögel sieht und manchmal nicht. Und dass er das auch nicht erzwingen kann, aber sich im Fall der Fälle freuen kann. Ja, was ein Birdwatcher tun kann, ist, er kann einen besonderen Ort aufsuchen, wo er schon öfter spezielle Vögel sozusagen gesehen hat. Einen besonderen See, eine besondere Bank, einen besonderen Ausguck, an dem er Ausschau halten kann. Das kann er tun. Aber es erzwingen kann er nicht. Und trotzdem frustriert ihn das nicht, weil er die Natur dieser Sache kennt. Zu einem Birdwatcher gehört, dass er sich auf diesen Rhythmus einlässt, dass er mit einer gewissen Stoik immer wieder an den gleichen Ort geht und sich dann freut, wenn was passiert. Und ich finde das ein viel besseres Bild für diesen, dafür, wie wir mit diesem Aspekt der Gotteserfahrung als Teil des Glaubens umgehen können. Und das Spannende ist, dass David in Vers 3 hier in unserem Psalm etwas sagt, was genau an dieses Bild, an die Essenz dieses Bildes anknüpft. Nämlich in Vers 3, da heißt es ja, ich suche nach dir im Heiligtum. Man kann diesen Satz auch so übersetzen, dass dort, also die Einheitsübersetzung, andere tun das, dass dort steht, ich halte Ausschau nach dir im Heiligtum. Also der Tempel als die besondere Bank, als der besondere Ausguck. Und wozu bin ich jetzt da? Jetzt bin ich dort, um dann Ausschau zu halten. Und das ist ja genau das Wort für den Vogelbeobachter. Und da haben wir eben genau die Verbindung. Und das finde ich irgendwie so, oder ein ähnliches Bild hilft uns da viel weiter, diesen Aspekt zu verstehen. Schließlich noch der vierte Aspekt, was wir über ja, die Natur des Glaubens, was da passiert, sagen können. Nämlich Glauben ist Hoffen. Und zwar Hoffen im Sinn von bewusst an eine Zukunft zu glauben, die gut ist. Und darauf meine Gedanken zu richten. Das ist genau das, was wir aus den letzten Versen über den Inhalt von Glauben hier aus unserem Psalm herausziehen können. Diese letzten paar Verse ab Vers 10, die wirken ja erstmal sehr sonderbar. Das sind Verse, die wirklich typisch alttestamentlich wirken, nicht wahr? So archaisch, man wird die mir nach dem Leben trachten, der Gewalt des Schwertes preisgeben. Das Teil der Schakale werden sie sein und den Lügnern wird das Maul gestopft werden. Interessanterweise hat mein Textkorrekturprogramm das Mail gestopft werden, korrigiert. Also kann nicht damit umgehen mit diesem alten Text. Da merkt man, das ist weit weg von uns. Aber ich lade euch ein, auch da nochmal genauer hinzuschauen. Denn was wir hier zwischen den Zeilen lesen können, ist letztlich, dass dieser David extreme Probleme hatte. Er hatte offensichtlich Feinde, die ihn sogar ermorden wollten. Er hatte Menschen, die über ihn gelogen haben und damit auch noch erfolgreich waren. Und die spannende Frage, die sich dann für uns ergibt, ist, wie reagiert man eigentlich darauf, auch wir heute, wenn man vor solchen ätzenden Lebensherausforderungen steht? Wenn es einem, auf welchem Level auch immer, an den Kragen geht, wenn eine gute Zukunft, eine positive Zukunft noch nicht abzusehen ist, wenn man in diesen Schwierigkeiten sitzt, wie reagiert man auf solche Herausforderungen? Und das führt uns eben zu diesem letzten Aspekt gelebten Glaubens, nämlich mit Hoffnung, mit mentalen Bildern, die eine gute Zukunft widerspiegeln, mit dem Glauben, dass alles gut werden wird, dass ein gutes Ende nehmen wird. Ich finde, auch das ist ein ganz alltäglicher Aspekt dieser Herzensaktivität des Glaubens, dass ich meine Gedanken in diese Richtung lenke. Und genau dafür gibt uns David auch hier eben das praktische Beispiel, denn er wusste ja nicht, ob seine Feinde wirklich zurückgedrängt und überwunden werden können. Er wusste auch noch nicht, ob seinen Verleumdern wirklich eines Tages die Mäuler gestopft werden oder nicht. Aber er bekennt es schon mal. Er sagt das schon mal. Er spricht diese Zukunft bereits in diesem Moment schon mal aus. Meine Feinde werden in der Tiefe der Erde versinken, Vers 10. Und den Lügnern wird das Maul gestopft werden, Vers 12. Und was er damit auf ganz praktische Art und Weise ausdrückt, ist, dass er sich entschieden hat. Ich entscheide mich für Hoffnung. Das ist auch so eine innere Glaubensaktivität. Ich praktiziere Hoffnung. Ja, das wird so sein. Und ich glaube, das so zu praktizieren, geht eigentlich nur mit einem Glauben an einen Gott, der wirklich die Dinge wenden kann, der selbst im Tod war und auferstanden ist, der der größte Geschichtenumschreiber ist, der uns eine herrliche Zukunft und sogar eine neue Welt verspricht. Wenn ich an den glaube, dann kann ich das im Alltag sagen, ja, irgendwie wird es gut werden. Weil dann ist es an dieser großen Metageschichte aufgehangen. Meine Gedanken dorthin zu lenken, eine positive Sicht der Zukunft, unter der Dusche, auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich mein Feierabendbierchen trinke, dann mich nicht vielleicht diesem negativen Flow meiner Gedanken hinzugeben, sondern bewusst, innerlich und vielleicht sogar mündlich das zu machen, dass ich sage, nein, ich glaube, es wird gut werden. Das ist auch Teil des Glaubens. Und ich denke, das ist etwas, was wir oft vergessen, dass wir da einen Einfluss nehmen können, dass wir da formen können, unsere Gedanken, dass wir da nicht ausgeliefert sind. Und ich frage mich, wann haben wir für unsere Probleme sowas eigentlich das letzte Mal gemacht, wie David hier in diesem Psalm gemacht hat? Ja, dass wir also mitten in der Krise mutig ausgesprochen oder aufgeschrieben haben, also auf jeden Fall verbalisiert haben, ich werde erleben, wie das und das sich entwickelt. Ich werde sehen, wie es gut wird. Also so wie er das hier macht, diese Sicherheit, obwohl es keinerlei Sicherheit gibt, es wird gut werden. Irgendwann in meiner ganzen beruflichen Umorientierungsphase der letzten Jahre hat mal ein Freund von mir, Jens heißt der, einfach gesagt, als wir darüber gesprochen haben, Chrissy, es wird alles gut werden. Und das klingt jetzt vielleicht so cheesy oder so leicht dahingesagt, aber er ist ein guter Freund, wir hatten wirklich gerade ein tiefes Gespräch gehabt und er hat so eine herzliche Art und Weise, das auch zu meinen. Und er hat das eben ausgesprochen, er hat das gesagt. Und das hat Bedeutung gehabt. Und ich denke, das ist das Letzte, was es wirklich hier mitgegeben wird, als vierten Aspekt des Glaubens, dass wir eingeladen sind, im Glaubenshorizont in diese positiven Richtungen zu denken, weil wir wissen, der große Rahmen ist positiv. Und jetzt dürfen auch wir im Alltag in diese Richtung unsere Gedanken lenken. Also, was bedeutet Glauben? Das war so mein kleiner Überflug heute mit euch und das sind auch so meine Baustellen oder meine aktuellen Einsichten, die auch ich wirklich jede davon so in meinen Alltag mit reinnehme. Jetzt, wo ich nicht mehr im Alltag diesen Rahmen habe, am Dienstagmorgen mit meinem Team zu beten, am Donnerstag mit meinem Team zu beten, am Sonntag predigen zu müssen, jeden Sonntag da sein zu müssen. Es sind wirklich diese vier Sachen, von denen ich denke, dass sie für mich gerade eine wirklich große Rolle spielen, Gott zu suchen, aktiv zu sein rund um den Glauben, auf Erfahrungen zu hoffen und sie mit Gott zu machen und in diesen Gedanken der Hoffnung, der positiven Erwartungen zu leben. Amen.